Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und Ute hat heute eine ganz, ganz interessante Interviewpartnerin. Da bin ich schon sehr gespannt. Ute, worum geht's denn? Wen hast du denn zu Gast?
Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Ja, wir haben euch heute mal wieder ein Interview hergebracht. Ein bisschen anders als sonst, wobei wir haben ja auch gesagt, dass wir eigentlich in Zukunft immer mal auch hier spannende Menschen interviewen möchten, die einfach mit Schreiben, Büchern, Literatur und so weiter zu tun haben. Und heute habe ich Sarah Malhus bei mir. Sarah Malhus ist Mitglied bzw. auch Vorstandsmitglied des Vereins Münchner Schreiberlinge, die regelmäßig Anthologien herausbringen und zusammensitzen und schreiben. Sie selbst hat bereits eine Kurzgeschichte veröffentlicht und natürlich mehrere Kurzgeschichten in den Anthologien und schreibt an einem Roman. Und wir unterhalten uns ein bisschen zum Thema, braucht es einen Verein zum Schreiben oder inwieweit ist gemeinsames Schreiben hilfreich für, sage ich mal, ja, professionelle und nicht professionelle Autorinnen, was sind Anthologien, braucht die Welt mehr Kurzgeschichten und so weiter und so fort. Also wir haben uns über sehr, sehr viele Dinge unterhalten. Ich fand es super spannend und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft euch immer mal interessante Interviews hier vorstellen können.
Okay, dann bin ich gespannt und ich würde sagen, ihr legt dann auch gleich los.
Genau, machen wir. So, und herzlich willkommen und wieder zurück. Hier sitze ich mit Sarah Malhus, die sich freundlicherweise bereit erklärt hat, ein kleines Interview für den Bücheresel zu machen und uns alles als über ihr Leben als Autorin und auch über ihren Verein, den Münchner Schreiberlingen, zu erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Sarah. Vielen lieben Dank, dass du heute da bist.
Hallo Ute, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und bin schon ganz gespannt auf unseren Talk.
Ja, vielleicht kannst du dich gleich am Anfang kurz vorstellen, wer du bist und was du so schreibst und wie du natürlich auch zum Schreiben gekommen bist.
Sehr gerne. Genau, mein Name ist Sarah Malhus, ich bin 32 Jahre alt und schreibe eigentlich seit ich 12 Jahre alt bin, mit Unterbrechungen, aber seit Anfang 2017 wieder wirklich regelmäßig, denn da bin ich zu den Münchner Schreiberlingen, als wir noch ganz klein waren, dazu gestoßen. Und ich bin eigentlich im Fantasy zu Hause und das ist auch so mein Haus- und Hof-Genre. Aber mittlerweile habe ich mich schon in verschiedenen anderen Richtungen probiert, wie zum Beispiel Steampunk. Einen kleinen Krimi habe ich geschrieben. Und ja, bald steht auch mal Romance auf meiner Speisekarte. Also ich bin wirklich vielfältig unterwegs. Wow. Und zum Schreiben bin ich gekommen, das ganz kurios, als ich 12 war und mit meinen Eltern, bei meinen Großeltern beim Kaffee trinken und wie es so ist, langweilt man sich da als Kind ja gern mal schnell. Und dann bin ich hochgegangen an den Computer meines Opas und wollte Solitär spielen und plötzlich war da so eine Figur in meinem Kopf und da habe ich Word aufgemacht und habe angefangen zu schreiben. Und das war so die Geburtsstunde meines Autorinnen-Daseins.
Okay, ja, total cool. Also ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle, so mit 12 bei den Großeltern. Das ging mir ganz genauso. Ich habe da nicht geschrieben, ich habe dann Pferdefiguren gezeichnet und ausgeschnitten. Aber total nett, was du da erzählst. Ja, total cool. Also ich finde das ja super interessant. Viele junge Autoren sind ja mittlerweile wirklich in mehreren Genres unterwegs. Ich finde das immer sehr spannend. Ich selber schreibe ja auch so ein bisschen, wobei ich selber noch nie, nicht, also ich habe bisher Kurzgeschichten veröffentlicht, aber noch nie wirklich ein Buch. Und ich bin da auch mittlerweile so in verschiedenen Genres unterwegs und finde es total spannend und auch schön, immer mal verschiedene Sachen zu schreiben. Also insofern super interessant hier. Kommen wir zu den Münchner Schreiberlingen. Du hast es schon angerissen, du bist schon sehr lange dabei. Ja, erzähl doch mal, das ist ein Verein zum gemeinsamen Schreiben. Was muss man sich darunter vorstellen?
Zuallererst kann man sich darunter vorstellen, dass wir wirklich gemeinsam schreiben, also wörtlich gemeinsam schreiben, was jetzt aktuell leider nicht so möglich ist seit 2 Jahren. Aber ich bin, wie gesagt, Januar 2017 zu den Münchner Schreiberlingen gestoßen über meine Buchgruppe. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, der eben ein paar von den Münchner Schreiberlingen, also von den Personen, die jetzt die Münchner Schreiberlinge bilden, gekannt hat. Und wir haben uns über das Schreiben unterhalten und sie schreibt auch Fantasy. Und dann hat sie gesagt, ja, komm mal rum, nächsten Montag treffen wir uns. Und ich so, klar, sicher. Also ich bin als introvertierte Person, ist es mir ein bisschen schwer gefallen, so in den Pulk fremde Leute reinzustolpern. Aber das war mit die beste Entscheidung, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe. Und normalerweise treffen wir uns regelmäßig montags zum Schreiben. Wir haben ein Stammrestaurant, wo wir normalerweise immer sind. Und dort schreiben wir gemeinsam, tauschen uns aus und helfen uns gegenseitig bei den Texten. Und aus dieser Gemeinschaft von Menschen, die erstmal jeden Montag alle mit ihren Laptops oder einfach nur Stift und Papier zusammengesessen haben und geschrieben haben, ist der Wunsch irgendwann hochgeploppt, mal was zu veröffentlichen, weil ganz, ganz wenige zu dem damaligen Zeitpunkt, das war 2019, waren bei uns schon veröffentlicht, also egal ob selber oder über den Verlag. Und genau, dann hat das eben Roxane Bicker in die Hand genommen und hat gesagt, okay, lass uns das probieren. Jeder darf eine Geschichte einreichen, die sich mit Münchner Sagen und Legenden beschäftigt. Und daraus machen wir ein Buch und dann gucken wir mal, was passiert. Und tatsächlich ist so unsere erste Anthologie, die München-Legenden, entstanden mit 20 Geschichten. Und das hat so eine Welle losgetreten, die bis heute nicht abgeebbt ist. Und es ist immer noch so, dass wir uns in der heutigen Zeit viel über Discord treffen und dort auch schreiben und uns weiter austauschen. Und es ist eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft entstanden, weil jeder von uns seine eigenen Stärken hat und jeweils anderen unterstützt. Also wir haben unsere eigene Cover-Designerin bei uns im Boot, die alle Cover unserer Anthologien kreiert, die alle wunderschön sind und wie gesagt, durch das gegenseitige Lektorieren haben wir schon sehr viel gelernt. Wir haben interne Leserunden, wo wir uns gegenseitig Texte vorlesen, um Feedback von unseren Mitgliedern einzuholen und ja, so kann man sich das vorstellen, also schreibende Menschen, die sich gegenseitig in ihren Werken unterstützen.
Cool. Wie viele Leute seid ihr?
Der harte Kern sind mittlerweile so um die 25, 30 Personen. In unseren verschiedenen Social-Media-Gruppen sind wir so um die 50, 60. Genau, aber jetzt mittlerweile sind wir so 25, 30 Leute angewachsen, die wirklich aktiv dabei sind.
Also, die sich jeden Montag, also vor Corona, dann eben getroffen haben. Ich meine, wir hoffen alle, dass das C-Wort irgendwann wieder aus unserem täglichen Gespräch verschwindet und wir so ein bisschen wieder in unser normales Leben zurückkehren können. Es ist, seit ich podcaste, ist Corona wirklich immer das Thema. Das ist so allmählich, nervt es ein bisschen. Aber also ihr 20, 25 Leute trefft euch dann auch regelmäßig montags zum Schreiben.
Richtig, wir brauchen einen immer größeren Tisch.
Verstehe. Inwieweit hilft es dir als Autorin, gemeinsam mit Gleichgesinnten zu schreiben? Du hast schon gesagt, man unterstützt sich gegenseitig. Ist das dann auch so ein Austausch, dass man einfach sich sozusagen gegenseitig auch mal vorliest und dass der eine den anderen, also nimm vielleicht mal ein Beispiel, was dir zum Beispiel sehr gut hilft.
Was mir hilft, ist einfach der Wissensaustausch. Also meine Texte zum Beispiel bekommt immer Roxane Bicker zu lesen, weil er auch einfach jetzt die Erfahrung da ist nach mehreren Verlagsveröffentlichungen und eben Zusammenarbeit mit einem professionellen Lektor. Das Wissen, was Roxane da erlangt, gibt sie an mich weiter. Das ist zum Beispiel ganz, ganz toll. Auch sich auszuprobieren in anderen Genres, anderen Texten, das ist so das, was die Arbeit miteinander für mich auch ausmacht. Also weil wir zwar, viele haben zum Beispiel im Fantasy schreiben, aber ganz, ganz unterschiedlichen Subgenres. Und da kann man sich so gegenseitig ein bisschen bisschen abholen. Wie machst du das? Kann ich das vielleicht für mich auch verwenden? Oder man bekommt quasi fast ungefragt neue Horizonte aufgezeigt, an die man selber gar nicht dachte. Und das habe ich im Schreibprozess des Öfteren, dass man sich so in so seine eigene Welt, also logischerweise vor allem beim Fantasy, schreibt und aber Dinge außer Acht lässt, die eigentlich total logisch sind. Und wenn man halt mal einen Textteil jemand anderem zu lesen gibt und dann sagt, ja, das kann aber so überhaupt nicht funktionieren und hast du da mal drüber nachgedacht und man denkt sich, nein, stimmt. Also wirklich dieses für mich positiv lieb gemeinte Auseinanderpflücken von Texten, das hilft mir wirklich sehr, diese Blicke von außen, also auch von vielen. Und jeder liest ja auch anders und irgendwann ist man so, also mittlerweile kann ich auch keine Bücher mehr lesen und mich so zurücklehnen, sondern ich analysiere immer, hinterfrage immer. Und genau, und das ist einfach das, was wahnsinnig hilft, dieses gegenseitige Auseinandernehmen von Texten und daraus lernen.
Okay. Schreibst du einen Großteil deiner, sage ich mal, oder bist du sehr produktiv in diesen, also wenn ihr sagt, ihr trefft euch montags, ihr habt so eine bestimmte Zeit, so einen Abend, den du fürs Schreiben verwendest. Ist das dann auch so deine Hauptzeit in der Woche für Schreiben oder ist das für dich quasi nur der Austausch und du machst die Hauptschreibarbeit zu Hause?
Das kommt tatsächlich auf die Tagesform an. Wenn wir uns montags treffen, also treffen uns um 18 Uhr, so die ersten kommen so 17:30 langsam eingetrudelt, dann essen wir erstmal gemeinsam, damit wir auch genug Zeit haben, uns auszutauschen über was ist die letzte Woche passiert, an was arbeiten wir, hat irgendjemand ganz was Tolles zu berichten oder möchte sich was von der Seele reden, das machen wir meistens beim Essen und dann so gegen 19 Uhr dann alle Laptops raus und dann wird geschrieben und je nachdem, was wir gerade bearbeiten, also wenn wir zum Beispiel gerade eine Anthologie am Laufen haben, so wie Roxane und ich, tauschen uns dann bei den Treffen meistens über die Anthologie aus und weil sich das persönlich einfach immer besser besprechen lässt, logischerweise. Aber ich habe auch schon Abende gehabt bei uns beim Treffen, wo ich 1500 Wörter runtergerissen habe, weil es einfach geflutscht ist und das trotz normalem Restaurantbetrieb und dass jemand mal noch kommt und dann einer geht, also diese Unruhe, die man ja trotzdem im Lokal hat, da geht schon was. Aber ich schreibe eigentlich über die Woche verteilt. Mein Bestreben ist es eigentlich, jeden Tag zu schreiben. Das funktioniert nicht immer, aber das ist eigentlich so mein Wunsch. Und tatsächlich, wenn ich es mal schaffe, früh aufzustehen, schaffe ich in der Früh richtig viel, aber der Schweinehund sich aus dem Bett zu bewegen, ist immer so der kleine Hemmschuh.
Ja, das kennen wir doch alle. Und ich meine, du hast ja Schreiben ist für dich ja quasi nur Hobby. Du hast ja noch einen richtigen Beruf. Du hast vermutlich eine Art Familie, die auch was von dir will und vielleicht auch noch ein paar andere Hobbys nebenbei. Ja, wie findest du so, also du sagst schon früh aufstehen, gibt es noch so andere Zeiten, wo du sagst, das ist so meine Zeit zum Schreiben? Hast du da irgendwie eine Routine vielleicht, dass du sagst, okay, irgendwie, wie ich mich in Stimmung bringe zum Schreiben oder irgendwas, was du brauchst zum Schreiben?
Ich brauche immer Musik auf den Ohren. Das ist ganz wichtig. Und meistens ist es unter der Woche, so nach dem Abendessen, wenn ich mit meinem Lebensgefährten mich auch über den Tag ausgetauscht habe, wir gemeinsam gegessen haben, dann so 19:30, 20 Uhr, Laptop auf. Und dann bin ich entweder bei mir hier am Schreibtisch, wo ich auch gerade sitze, oder mit bei ihm auf der Couch und dann einfach Noise Canceling, Kopfhörer auf und dann wird losgeschrieben. Okay. Also ich bewundere die Menschen, die ihren Laptop aufmachen können und sofort anfangen zu schreiben. Das kann ich nicht. Ich bummel immer noch so ein bisschen rum erst, check Social Media, guck so ein bisschen, was die anderen machen, öffne das Manuskript und meine Notizen und dann irgendwann geht es dann mal los. Aber so ein bisschen Anlaufzeit ist immer gut, aber dann ziehe ich auch echt durch. Und was ich auch sehr gerne mag, ist Coworking über Twitch. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein.
Also Twitch ist eine Plattform, wo streamende Menschen, die eben also live sind mit der Kamera und also los ging das mit Computerspielen, dass Leute halt ganz viele Leute den anderen Leuten beim Spielen zugucken können. Und jetzt gibt es sehr viele Coworking-Formate, meist mit Pomodoro-Technik, das heißt 20, 25 Minuten schreiben, 5 Minuten quatschen. Und da bin ich auch sehr effizient und effektiv. Und das ist auch abends relativ häufig, also dass wirklich nochmal Leute online gehen, sagen, wir schreiben zusammen. Und das ist für mich auch etwas, was mich wahnsinnig motiviert, weil man in den 5 Minuten sich einfach austauschen kann, was man jetzt in den letzten 20, 25 Minuten geschafft hat.
Mhm. Okay.
Und dann schreibt man weiter.
Ja. Cool. Ja, ich habe von Twitch schon mal so gehört am Rande, aber ich habe es selber auch noch nie ausprobiert. Vielleicht mal ein guter Tipp. Muss ich mir mal anschauen, definitiv. Ja, kommen wir mal zu euren Anthologien. Ihr veröffentlicht ja wirklich regelmäßig Anthologien die im Grunde genommen aus eingereichten Kurzgeschichten bestehen. Wie kamt ihr auf die Idee, eine Anthologie quasi zu veröffentlichen, ganz am Anfang? Und wie wählt ihr die Kurzgeschichten aus?
Unsere erste Anthologie, die München-Legenden, die eben Roxana herausgebracht hat, kam eben aus dem Wunsch der Gruppe heraus. Also explizit hat eine Person gesagt, ich habe noch nie was veröffentlicht, wollen wir mal da selber was machen? Und das ist dann so ins Rollen geraten und kaum hatte Roxane da so mal in die Runde, so, wir könnten eine Anthologie veröffentlichen, wer mag denn mit? Und dann auf einmal alle, ja, sofort, und ich habe hier 5 Millionen Texte. Und genau, und dann hat Roxane eben gesagt, okay, aber dann machen wir was Münchenbezogenes, denn wir sind die Münchner Schreiberlinge. Und haben uns eben Münchner Sagen und Legenden rausgesucht, die neu interpretiert wurden. Und das war eben eine nicht offene Ausschreibung quasi, also nur unter uns Mitgliedern. Und nachdem die München Legenden erschienen sind, hatte ich so Blut geleckt, dass ich Roxane sofort gekrallt habe, gesagt, ich will das auch machen. Ich will eine Anthologie rausbringen mit dir. Ja, da hatte ich so Lust drauf. Und so ist halt das Kürbisgemetzel entstanden. Und die Ausschreibung war offen. Und wir haben es aber wohl leider nicht klar genug kommuniziert, dass man nicht in München wohnen muss, um etwas einzureichen. Und uns haben aber dann trotzdem insgesamt 35 Geschichten erreicht. Oder 30, glaube ich, aus denen wir eben 15 ausgewählt haben. Und was wir gerne bei den Münchner Schreiberlingen machen, ist ein verbindendes Element festzulegen für die Geschichten. Das war eben beim Kürbisgemetzel ein sprechender Kürbis. Bei den Wanderpfaden der Liebe muss es eben um die Liebe gehen. Dann geht es ja weiter bei uns mit den Rauhnächten. Da ging es eben darum, Geschichten rund um Weihnachten und bis hin zu den Heiligen Drei Königen. Und jetzt bei Hicks und Draconis muss ja immer eine Karte in irgendeiner Form vorkommen und soll eben ein Reisebericht sein. Genau da suchen wir auch unsere Geschichten danach aus. Also wir achten, dass dieses Bindeglied auf jeden Fall da ist und ob uns die Geschichte einfach catcht. Also wir legen uns seltenst in Genres fest, eigentlich bisher nie, außer bei der aktuellen mit Solarpunk. Da ist eben Solarpunk das Genre. Und tatsächlich bei der Auswahl legen wir uns nicht unbedingt in eine Richtung fest, sondern wir wählen das aus, was wir toll finden. Und im Nachhinein schauen wir, wie wir das zusammenbauen, so dass es ein toller Lesefluss ist für die Lesenden. Genau.
Okay, cool.
Das ist eigentlich so der Weg.
Mhm. Also ihr habt ja die Ausschreibung, die laufen ja mehrere Monate, dann kann man dort einreichen. Also es kann quasi jeder bei euch einreichen, muss niemand in München wohnen, muss niemand Mitglied bei euch im Verein sein. Und dann wählt ihr quasi die Kurzgeschichten aus und sortiert sie dann dementsprechend, wie ihr meint, dass es am besten harmoniert. Verstehe. Wie publiziert ihr sie und wie vermarktet ihr eure Anthologien? Weil ich meine, das ist ja so, das Schreiben ist eine Sache, aber leider ist eben auch das Publizieren und das Marketing mittlerweile sehr, sehr wichtig. Und ihr habt ja alle eure Anthologien sind, also der Erlös kommt ja meistens gemeinnützigen Vereinen zugute. Also erzählt doch mal so ein bisschen, wie klappt das mit dem Publizieren?
Wir veröffentlichen über BUD. Das hat sich einfach nach Recherche als der für uns passendste Distributor herausgestellt. Und wir haben auch ein ganz tolles Team mittlerweile um uns herum. Wir machen das ja auch alle ehrenamtlich. Das heißt, die Herausgebenden lektorieren auch. Jetzt zum Beispiel bei Hicks und Draconis sind es 33 Geschichten. Da haben wir uns noch zwei Mitglieder ins Boot geholt zur Hilfe, weil es schon viel. Auch beim Buchsatz haben wir eine ganz tolle Unterstützung mit Karl-Heinz Zimmer. Das Cover eben kommt von unserer Dani. Und genau, wenn wir das alles fertig gestrickt haben, geht das zu BOD. Und vermarkten tun wir das auf jeden Fall über unsere Social-Media-Kanäle, also eben Instagram Münchner Schreiberlinge oder Twitter auch mit M Schreiberlinge, ist da unser Handle. Und genauso sind wir auf Facebook aktiv und wir rühren da einfach ganz doll die Werbetrommel. Und was uns ganz besonders freut, ist, dass wir mittlerweile in der sogenannten Buchbubble schon eine kleine Bekanntheit erreicht haben. Das heißt, die Leute freuen sich dann auch wirklich drauf und fragen, wann kommt die nächste Anthologie heraus? Also das ist immer ganz besonders schön zu hören, wenn die Menschen dann schon nachfragen, wann es denn weitergeht. Und wir fangen mittlerweile nicht mehr ganz von Null an, wenn wir ein neues Buch herausbringen, sondern da ist immer schon ein bisschen Nachfrage da und das ist echt schön. Und was wir auch sehr gerne machen, ist Teaser einlesen. Die findet man größtenteils auf dem YouTube-Kanal von Roxane Bicker. Das heißt, wir lesen da so Anfänge ein, um so ein bisschen neugierig zu machen auf die Anthologie. Wir sind auch ab und an auf verschiedenen Twitch-Kanälen zu Gast und machen dort eben auch Lesungen. Wir sind auf dem Heidelberger Litcamp also eigentlich immer, seit 3-4 Jahren sind wir da immer da und halten da auch Lesungen ab, um eben unsere Anthologien bekannter zu machen und eben Interessenten dafür zu finden.
Okay. Ja, interessant. Ja, da hilft es wahrscheinlich schon, dass man doch so eine gewisse Anzahl an Menschen auch hinter sich hat. Und davon sind natürlich einige, sage ich mal, affiner mit Social Media als andere. Und man kann sich da, wie du schon sagst, also dieses gegenseitig helfen und unterstützen. Und der eine kann dies und der andere kann das. Das ist natürlich immer ein absoluter Bonus in dem Fall auch. Wie wählt ihr denn die Themen für eure Anthologien aus? Ich meine, das sind ja schon so ein paar ganz lustige Themen dabei. Solarpunk ist es jetzt. Du hast es erwähnt, dann Kürbisgemetzel gab es schon und Hicks und Draconis. Das fand ich interessant. Da hätte ich gerne was dazu eingereicht, aber ich habe das leider zeitlich nicht geschafft. Wie wählt ihr denn diese Themen aus? Wie kommt ihr da drauf?
Es sind tatsächlich immer von den Herausgebenden die Themen, die gerade einem, glaube ich, meist noch auf der Seele brennen und die man zu der mal gerne was veröffentlichen möchte. Also Münchenlegenden war logisch. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, beim Kürbisgemetzel habe ich mir ganz kurz durch den Kopf gehen lassen, so was ist denn das nächste Event, wo wir uns drauf aufhängen können? Und das war Halloween. Deswegen ist es das Kürbisgemetzel geworden. Genau, ich mag auch Halloween Samhain sehr gerne. Und da hat das dann einfach gepasst. Bei Lydia ist, glaube ich, also sie liebt die Liebe wirklich sehr. Und das war, also sie ist wirklich ein Herzensmensch. Und das Thema passt ganz, ganz toll zu ihr. Und genauso ist es mit den Rauhnächten, mit Dunkle Nächte, Stade Zeit. Also Lucia und Matthias sind beides Menschen, die Weihnachten und Winter lieben. Und da war das Thema auch sehr schnell gefunden. Und ich habe wirklich ein Faible für Reiseberichte. Ich finde das total spannend, nachzulesen, was Menschen erlebt haben auf Reisen. Und dachte mir so, fiktive Reiseberichte. Und wir kommen ja gerade alle nicht so viel vor die Tür. Und da dachte ich mir, wie wäre es mit fiktiven Reiseberichten? Und ich habe es Roxane vorgeschlagen und da kam wie aus der Pistole geschossen, Hicks und Draconis. Und ich so, bitte was? Ich hatte nie Latein in der Schule. Und da habe ich aber ganz schnell herausgefunden, was das bedeutet, nämlich unbekannte Flecken auf Landkarten, die es halt früher noch gab. Und was ich ein bisschen schade finde, dass wir mittlerweile alles erforscht haben, außer wenn wir tausende Meilen unter die Meeresoberfläche gehen, aber sonst kennen wir ja so ziemlich alles. Ja, und so war das Thema geboren. Und was wir jetzt eben mit Solarpunk haben, ist, das Genre ist ja noch sehr jung. Und das gibt es, glaube ich, auch erst seit 6, 7 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche. Und Tino schreibt sehr gerne in diesem Genre und hat damit eben auch Jule angesteckt. Und es ist einfach ein Genre, das auf Hoffnung aufbaut. Und das ist, was uns auch gerade beschäftigt, Hoffnung auf eine hellere Zukunft nach diesem ganzen dunklen Kram, was wir jetzt als Gesellschaft schon hinter uns haben. Und uns einfach vorzustellen, wie die Welt ist, wenn wir all das überwunden haben. Und ja, also jetzt nicht als Utopie, sondern wirklich als strebenswerte mögliche Lebensart. Und wir bekommen auch in den Social Media mit, dass Solarpunk gerade also wirklich einen Aufschwung hat. Es gibt jetzt eine Zeitschrift, eine Solarpunk-Zeitschrift aus den USA, die ist über Kickstarter finanziert worden, die ist auch durch die Decke gegangen. Also das Thema beschäftigt die Menschen schon sehr.
Okay, magst du uns vielleicht kurz erzählen, was ist Solarpunk? Das habe ich nämlich noch nie gehört. Ich kenne Steampunk, aber Solarpunk ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen.
Also Solarpunk, also Punk heißt erstmal, also in dem Zusammenhang auch, dass es, also nicht unbedingt eine Anarchie, aber es ist, es gibt keine Regierung in dem Sinne, sondern die Gemeinschaft organisiert sich halt gemeinsam, Tatsache. Und das Solar steht tatsächlich für, dass alles mit Solar betrieben wird. Also es gibt keine Atomkraft mehr, es gibt keine fossilen Brennstoffe mehr. Es wird alles eben mit der Sonnenenergie betrieben, was halt sehr umweltfreundlich ist. Alle fahren mit dem Fahrrad. Es ist, es gibt halt keinerlei Aufteilungen mehr zwischen den Menschen, um es jetzt mal ganz dumpf zu formulieren, sondern es ist alles eine große Gemeinschaft. Jeder lebt mit jedem. Es ist, es gibt keine Konflikte mehr, so wie wir sie jetzt haben, wenn es um Kapitalismus geht, um die Klimaerwärmung, um die ganzen Umweltthemen, die ja schon sehr, sehr polarisieren. Und man einfach das Leben darauf aufbaut, gemeinsam zu leben, in Einklang mit der Natur, mit allen Menschen und auch einfach alles grün ist. Also wenn man mal Solarpunk Art bei Google eingibt oder bei Pinterest zum Beispiel, was da kommt, die Bilder, also ich möchte schon eigentlich jetzt darin leben, und es gibt ja auch schon einige Häuser auf der Welt, die nach eben dieser Solarpunk-Thematik gebaut sind. Also ganz, ganz grün. Das ganze Haus ist quasi ein Garten, aber man kann drin wohnen. Ja, also das ist, ja, das ist Solarpunk ganz, ganz grob. Es gibt auch ein Solarpunk-Manifest. Das ist ursprünglich auf Spanisch geschrieben worden, ist mittlerweile in verschiedene Sprachen übersetzt, auch in Deutsch. Ich habe jetzt leider nicht den Namen parat, von wem genau das kommt, aber es ist eigentlich die Solarpunk-Community, so ist es unterschrieben worden. Aber das kann man auch googeln, Solarpunk-Manifest, und dann kann man sich mal genau damit auseinandersetzen.
Ja, kann ich dann auch bei uns in den Shownotes verlinken, wer sich damit mal auseinandersetzen möchte. Finde ich super interessant. Wie gesagt, Solarpunk ist bei mir bis jetzt wirklich an mir vorbeigegangen. Also sehr, sehr interessant, hier mal zuzuhören und was Neues zu lernen. Kommen wir mal so Richtung Schreiben. Du hast selber schon eine Kurzgeschichte bzw. Novelette, glaube ich, war es, veröffentlicht. Und du schreibst gerade an deinem ersten Fantasy-Roman, beziehungsweise bist fast fertig, glaube ich, hattest du auf deiner Website veröffentlicht. Wie schafft ein Autor den Sprung von der Kurzgeschichte zum Roman? Oder wie schwierig war das für dich, so einen ganzen Roman zu schreiben? Und das ist ja, glaube ich, ein relativ umfangreicher, richtig?
Also tatsächlich schreibe ich an meinem zweiten Roman, denn der erste liegt in der Schublade. Der wird ja auch noch ganz lange bleiben, weil ich habe den über 16 Jahre geschrieben. Das ist eben der, den ich mit 12 angefangen habe zu schreiben, der mich so angesprungen hat. Und dann, das lag ganz lange, auch wegen Ausbildung etc. pp. Und dann, den habe ich dann, dank der Münchner Schreiberlinge, ich glaube, Weihnachten 2018 beendet. Seitdem liegt der rum. Und dann kam das eben auf mit den Kurzgeschichten. Und ich habe auch 2020, habe ich insgesamt 9 Kurzgeschichten eingereicht bei verschiedenen Ausschreibungen, weil ich die Herausforderung, ein Thema vorgesetzt zu bekommen, vielleicht sogar ein Genre, ganz, ganz spannend, also diese Herausforderung anzunehmen. Und das heißt, eigentlich war Kurzgeschichte für mich neu. Und dann hatte ich eben wieder ein Plot Bunny, das eben zum Projekt Barde geführt hat, an dem ich gerade schreibe. Und das ist so eine Kombi daraus, denn Projekt Barde besteht aus 13 zusammenhängenden Kurzgeschichten, die auch chronologisch aufeinander aufbauen. Also sind quasi 13 lange Kapitel, aber immer ein bisschen Zeit dazwischen. Und ich stehe kurz vor der Vollendung. Also ich habe tatsächlich, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, auch wieder gut 1000 Wörter dem Manuskript hinzugefügt. Und es fehlen noch 2,5 Geschichten und dann habe ich es geschafft. Und das nächste Plot-Bunny klopft auch schon wieder an der Tür. Das heißt, ich muss mich echt beeilen.
Okay, noch ein absolut neues Wort, was ich gelernt habe auf deiner Website. Plot-Bunny. Fand ich sehr, sehr süß, die Idee. Wo kommt denn das Wort her?
Also Plot-Bunny kommt daher, weil Kaninchen ja in der Regel, wenn man sie lässt, sich vermehren wie sonst was. Und tatsächlich ist es so, wenn ein Plot-Bunny, also eine Idee, vorbeigehoppelt kommt, nimmt man das metaphorische Kaninchen und setzt es quasi in einen Laufstall und sagt, okay, ich hole dich später wieder ab. Und meistens bleibt das Kaninchen nicht lange alleine und da kommt ein zweites und ein drittes und ein viertes. Und dann hat man dann so einen Laufstall voller Plot-Bunnies und alle hüpfen auf und nieder und sagen, schreib mich, schreib mich, schreib mich. Und und da ich persönlich auch wirklich eine Kaninchenperson bin, ist das eigentlich genau meins. Also das beschreibt eigentlich so ziemlich alles. Und ich habe tatsächlich auch eine Kurzgeschichte über ein Plot Bunny geschrieben für eine Ausschreibung. Sie ist leider nicht genommen worden, aber da kommt eben ein älterer Herr unverhofft zu einem echten Plot Bunny und plötzlich ist ein ganzes Cottage voller Kaninchen. Und also so sehr beschäftigt mich das.
Genau. Okay, verstehe. Ein sehr, sehr nettes Bild, was ich da vor Augen gerade habe. Plot Bunny, also wirklich großartig. Das It made my day. Also ich habe das gelesen und ich fand das so lustig. Seitdem geht mir das auch nicht mehr aus dem Kopf. Und ich warte jetzt auch auf viele schöne Plot Bunnies, die mal bei mir vorbeihüpfen. Super interessant, dass du so viele Kurzgeschichten auch schreibst, weil das Genre der Kurzgeschichte ist ja bei uns in Deutschland so ein bisschen... Ja, so ein bisschen so ein Stiefkind, sagen wir es mal so, wobei sich das gerade zu ändern scheint. Also machst du so die Erfahrung, dass es mehr geworden ist, dass Leute mehr Kurzgeschichten lesen und dass es auch mehr Ausschreibungen für Anthologien gibt? Oder wie siehst du das so als Autorin?
Also ich kann mir nur ein Bild machen, natürlich seitdem ich auch mehr auf Anthologien aufmerksam geworden bin, eben seit ungefähr Mitte 2018. Und was ich jetzt auch so vermehrt mitbekomme, ist, dass es mehr Ausschreibungen gibt, auch wirklich Ausschreibungen, die sich konkret mit Themen befassen, also auch von Privatpersonen gemacht werden, so wie wir halt Privatpersonen sind oder wer jetzt auch eine Anthologietrilogie rausgebracht hat und die nächste schon in den Startlöchern hat, ist die Autorin Margret Kindermann, die auch ganz, ganz tolle Themen hat, wie zum Beispiel Slice of Life. Das ist auch ein Genre, in dem mein Barde so ein bisschen spielt, weil es einfach schön ist, mal was Entspanntes zu lesen. Man braucht nicht immer Action, Tod und Verderben und weiß ich nicht, wer war der Mörder oder wie rette ich das Königreich? Man kann ja auch einfach mal schön was lesen, was einen vielleicht nicht so in schnellen Atem und Herzklopfen versetzt. Und auch Kleinverlage schreiben jetzt wieder vermehrt aus. Also der Amrum Verlag zum Beispiel oder As P. Fantastic. Da geht auch einiges, wo ich auch das allererste Mal unter einem Verlag veröffentlicht habe, war die Ausschreibung Das Dampfbeinschwingen vom Verlag Ohne Ohren aus Wien. Da laufen auch regelmäßig Ausschreibungen. Chaos Pony Verlag gibt es auch schon einige Ausschreibungen gemacht. Also es häuft sich wirklich. Und wenn man sich mal auf die Suche begeben möchte, der Hashtag Anto-Suche offenbart da lauter Ausschreibungen. Es gibt auch mittlerweile auf Instagram eine Extra-Seite, die heißt Literaturausschreibungen, wo man ganz, ganz viele Sachen findet, die man dann im Nachhinein, wo man im Nachhinein denkt, warum habe ich nachgeschaut? Jetzt habe ich irgendwie 15 Projekte mehr auf der Liste, weil irgendwie alle Themen spannend sind. Und ich habe jetzt zum Beispiel eingereicht bei einer Ausschreibung, die auch aus München kommt, von einem Kollektiv von 4 AutorInnen, die zum Beispiel auch die Erlöse an die Depressionshilfe München spenden, was auch für mich persönlich ein wichtiges Thema ist, was auch so ein bisschen aus der Buh-Ecke wirklich raus muss. Also das ist auch für mich ein Grund, irgendwo was einzureichen. Also nicht nur Ruhm und Ehre, wie sowas so schön heißt, und weil mich das Thema catcht, sondern auch das Außenrum, das gucke ich mal auch an.
Okay, ja, interessant. Also wie gesagt, mir ist das auch aufgefallen, dass Kurzgeschichten definitiv so ein bisschen im Kommen sind. Du hast ja auch eine Kurzgeschichte selber veröffentlicht, wobei ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, 62 Seiten, also es ist eigentlich eine lange Kurzgeschichte, What the Hell? Wie stehst du dazu, Kurzgeschichten so zu veröffentlichen, also quasi als Buch oder als Kurzgeschichte direkt auf einschlägigen Plattformen? Ist das auch was mittlerweile im Kommen ist? Machst du das oder planst du das auch in Zukunft mehr zu machen? Oder ist das eigentlich eher so, naja, also Kurzgeschichte gehört dann eher in eine Anthologie?
Ich finde beides absolut in Ordnung. Ich habe What the Hell als eigenständiges Büchlein veröffentlicht, weil ich diese Geschichte einerseits sehr liebe und ich hatte nicht die Geduld zu warten auf eine nächste Ausschreibung, wo es vielleicht passen könnte, wo ich es aber hätte vielleicht umschreiben müssen, das wollte ich nicht. Und dann auch mit dem Gedanken, dass ich schon Projekt Bade angefangen hatte und diesen auch gerne Self-Publishing herausbringen möchte und ich einfach mal diesen ganzen Weg vom Manuskript bis hin, dass ich das Buch in der Hand halte, durchmachen wollte. Da dachte ich mir, machst es mal mit weniger Seiten, da kann weniger schief gehen. Ich habe auch letztens mitbekommen, dass ich meine, es ist Eva Moore, die das Lied der Tollpatsche zum Beispiel auch als Kurzgeschichte rausgebracht hat. Und ich habe mich so gefreut, das zu sehen und dass jetzt da noch jemand eine Kurzgeschichte einzeln rausgebracht hat. Und das finde ich auch ganz großartig, auch egal, ob nur als E-Book oder auch als Print. Ich meine, ich wollte es unbedingt in der Hand halten, deswegen Print. Ich bin wirklich so ein haptischer Mensch. Aber das kann man durchaus machen. Ich meine, Wattpad ist voll von Kurzgeschichten, die man halt einfach so lesen kann. Aber wenn man sagt, es ist gut genug und ich möchte die breite Masse darauf aufmerksam machen, dann sicher. Go for it. Bring's raus. Es ist klar, also ich erlebe auch jetzt, also eigentlich jede Rückmeldung zu What the Hell ist, wann kommt die Fortsetzung? Also es wird nur so semi-akzeptiert, dass es eine Kurzgeschichte ist und es heißt immer, es ist der Prolog von etwas Großem und dann habe ich gesagt, ja, 2024 dann vielleicht, da habe ich noch kein Projekt. aber eben Es ist einfach schneller gemacht, wie so einen ganzen Roman mit 300, 400, 500 Seiten. Man kann sich ganz toll damit ausprobieren. Und also ich unterstütze das auf jeden Fall.
Ja, super. Kommen wir nochmal zum anderen Thema, und zwar das Preisniveau. Du hast ja nun einige, also eine Kurzgeschichte rausgebracht, viele Anthologien. Wie legt man quasi fest, wie viel diese Anthologien, Werke, Bücher, Kurzgeschichten hinterher kosten sollen? Entscheidet das der Markt oder wie kommt man am Ende des Tages auf den Preis? Also das würde mich jetzt einfach mal so interessieren, so als praktischer Hinweis für unsere Hörerin.
Das ist bei BOD recht gut gemacht, weil man alles eingegeben hat, also auch die Seitenzahlen und was für ein Papier man möchte, etc. kommt dann eben das Feld, dass man den Buchpreis festlegen soll. Und wenn man da was eintippt, steht da, ist zu günstig, guter Mittelwert oder zu teuer. Also da profitiert man schon mal von dem Schwarmwissen, von BOD plus die ganze Zeit, eben die ganzen Veröffentlichungen, die da schon vor einem waren. Und wir bei den Anthologien schauen eben immer, also wir haben immer im Hinterkopf, dass man nicht unbedingt weiß, was auf einen zukommt. Also wie wenn man jetzt von AutorInnen, die man schon lange kennt, und dann kommt das neue Buch raus, dann will man das haben und gut ist. Und bei der Anthologie ist es ja immer so, irgendwas catcht ein, ja. Und also wirklich, wir gehen da nach Seitenzahl. Also Bannerpfade der Liebe hat, glaube ich, um die 250 Seiten. Das kostet 10 Euro. Dann das Kürbisgemetzel kostet 15 Euro für die 15 Geschichten. Das, finde ich, ist ein guter Richtwert. Also wir machen es tatsächlich von der Dicke abhängig, also wie viele AutorInnen eben da vertreten sind. Und auch was der Buchmarkt, also aka die BOD-Seite, sagt. Also, aber natürlich möchten wir das uns natürlich auch nicht unter Wert verkaufen, weil wir natürlich entsprechend ja auch zeigen möchten, dass wir es können. Und wir möchten ja auch entsprechend für die gemeinnützigen Institutionen, die wir unterstützen, zu denen wir jetzt auch gehören. Wir sind ja seit März letzten Jahres ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Dass wir natürlich damit auch eben die Vereine unterstützen möchten. Genau.
Okay, verstehe. Ja, interessant. Gut, eigentlich meine letzte Frage. Was bringt die Zukunft? Also hast du so mal so locker geplant, vielleicht das Schreiben irgendwann zu deinem professionellen Beruf zu machen und zu sagen, okay, ich lebe komplett vom Schreiben, vielleicht auch mal beim Verlag unterkommen. Was sind so deine Wünsche und Hoffnungen vielleicht für die Zukunft deiner Schreibtätigkeit?
Also was auf alle Fälle in naher Zukunft kommen wird, mit Blick auf die Zukunft der Münchner Schreiberlinge, ist unsere eigene Vereinszeitschrift, der Schreiberling. Den darf ich ja schon mal ganz feierlich vorankündigen. Da sind wir jetzt in den letzten Layout-Zügen und der wird im März, Anfang März erscheinen. Also so die Leipziger Buchmesse stattfindet, was ich ganz, ganz doll hoffe. Und jemand uns dort sieht, kann er dort gerne den Schreiberling erwerben. Das planen wir jetzt auch ein, dass wir so ungefähr halbjährlich eine Zeitschrift rausbringen über unser Wirken und Werden in München und deutschlandweit. Genau, und wir planen auch in Zukunft noch einige Anthologieprojekte. Wir haben intern sehr viele Kurse vor. Also das ist so das, was wir vereinsintern planen für unsere Mitglieder. Und was mich persönlich betrifft, ist, ich werde das Schreiben weiter nebenberuflich machen, weil es ist wirklich ein sehr hartes Pflaster. Und ich persönlich bin ein sicherheitsliebender Mensch. Und die Sicherheit von einem angestellten Brotjob, auch wenn er einen manchmal vielleicht aufregen mag, ist es doch was ganz was Wichtiges, denn man möchte ein Dach über dem Kopf und was zu essen im Kühlschrank. Und ich brauche das Schreiben zum Ausgleich. Aber also ich hoffe, dass ich irgendwann meinen Brotjob reduzieren kann, damit ich mehr Zeit zum Schreiben habe. Also wirklich vielleicht einen ganzen Tag nur zum Schreiben, weil ich da wirklich was schaffe. Und genau, der Bade soll Mitte Februar fertig sein. Dann bleibt er ein bisschen liegen. Und dann schaue ich, wie ich das mit der Überarbeitung mache. Aber das nächste Projekt will Anfang April auch schon gestartet werden. Projekt Radio, als Trilogie angelegt. Also mir wird nicht langweilig. Natürlich Anthologien, weil wir sind der Meinung, die Welt braucht mehr Anthologien. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich auszuprobieren im Schreiben an sich, in anderen Genres. Sich einfach weiterzuentwickeln dadurch. Und also wir werden keine Ruhe geben. Die nächsten zwei Anthologien sind schon geplant.
Okay, verstehe. Super. Also ich meine, ihr habt ja sogar einen Leitfaden für das Self-Publishing von Anthologien herausgegeben. Den kann man sich, glaube ich, bei euch auf der Website kann man den bestellen. Also insofern, wer da mal Interesse auch dran hat, vielleicht für die eigene Anthologie. Also ich denke, da werdet ihr wahrscheinlich noch auf sehr viele gute Ideen kommen. Also ich werde da auch immer mal vorbeischauen. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich mal, eine Geschichte bei euch einzureichen.
Wir würden uns sehr darüber freuen, auf jeden Fall. Und der Leitfaden wird auch demnächst heißt, ich hoffe, im ersten Halbjahr von Roxane und mir bearbeitet, weil wir jetzt auch wieder mehr dazugelernt haben. Aber das war so der Mechanismus. Kürbisgemetzel ist fertig. Okay, wir müssen alles aufschreiben, was wir gelernt haben, damit wir es nicht vergessen. Ja, und dann dachten wir, ja gut, dann raus mit dem Leitfaden, wenn wir anderen damit helfen können. Auf jeden Fall. Genau, und der ist auch bei BUD erschienen als E-Book, ja.
Okay, cool. Also quasi alle eure Anthologien sind bei BUD erschienen dann.
Korrekt.
Kann man die, wenn du jetzt sagst BUD, man kriegt ja so, also Amazon Publishing ist ja mittlerweile so in aller Munde. Ich rede jetzt auch viel mit englischsprachigen Autoren, für die ist Amazon so das, ich will nicht sagen das Nonplusultra für die Self-Publishing-Community, aber das ist somit das Größte. Ist BUD quasi ein ernstzunehmender Konkurrent oder geht das Hand in Hand?
Ich würde sagen, dass BOD auf jeden Fall stellvertretend für die vielen Distributoren, die wir mittlerweile in Deutschland haben, Konkurrent ist. Denn wer bei Amazon veröffentlicht, wird nicht in den Buchläden zu finden sein und auch nicht wird auch dort nicht bestellt. Also die haben eigentlich keinen Zugriff und Amazon ist nach wie vor ein sehr großer Konkurrent für unsere lokalen Buchläden. Und ich bin auch eine große Freundin von Buchläden. Also ich gehe an keinem Buchladen vorbei, der halt nicht zu einer riesigen Kette gehört und innen immer gleich aussieht. Und das möchten wir auch dadurch unterstützen, dass wir eben bei BOD veröffentlichen, wo wir eine deutsche ISBN bekommen und wirklich über die üblichen Bestellwege bestellbar sind für die Buchhändler. Das ist uns ganz wichtig. Ich sehe auch die Benefits, wenn man bei Amazon veröffentlicht. Aber für mich ist das aktuell noch keine Option und auch für uns als Verein. Also wir bleiben jetzt erstmal BOD treu. Und also das ist für uns, wie gesagt, mit das Wichtigste, dass man in seinen kleinen Buchladen gehen kann, nebenan und sagt, ich wähle gerne die neue Anthologie von Münchner Schreiberling und wir sind ganz anders zu finden.
Okay, verstehe. Ja, gut. Nee, kann ich nachvollziehen. Interessant. Wir könnten wahrscheinlich eine ganz neue Folge auch machen, einfach zum Thema Self-Publishing, wo und wann. Vielleicht schaffen wir das irgendwann nochmal, vielleicht auch im etwas größeren Kreis. Würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren. Für heute würde uns das jetzt so weit führen. Erstmal, Sarah, vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier für das kleine Interview und einfach deine Zeit auch dafür zur Verfügung gestellt hast. Ja, und Sarah, du hast mir dann noch erzählt, dass du eigentlich einen ganz speziellen Bezug noch zu Eseln hast, weil ne, der Bücheresel, das hat dich total getriggert. Erzähl doch mal, sag doch mal einfach.
Also Esel finde ich schon immer ganz, ganz toll. Früher war ich ein Pferdemädchen, aber Esel habe ich auch immer sehr geliebt, weil sie einfach ihr Wesen, die langen Ohren, alles, also mich faszinieren Esel wirklich sehr. Und bei Projekt Bade, an dem ich gerade schreibe, mein Bade hat einen Gefährten und das ist ein Esel. Und Esel heißt Herr von Grau und ist wirklich in jeder Geschichte dabei und trägt eben das Hab und Gut von meinem Baden durch die Welt. Und der Esel ist auch sehr, sehr wichtig für meinen Baden, als Gesprächspartner, als Stimme des Gewissens, einfach als Freund. Und mein Lebensgefährte hat mir auch tatsächlich, auch wegen meinem Manuskript letztes Jahr, eine Eselwanderung geschenkt. Und da sind wir dann in das schöne Altmühltal gefahren und haben dort eine Eselwanderung gemacht. Und wir hatten eine Eseldame namens Lucille. Dann waren wir dann, glaube ich, echt 6 Stunden unterwegs, noch mit anderen Teilnehmenden und Eseln und eben der Besitzerin. Und das war total schön. Also am Anfang mussten wir erstmal mit Lucille ausmachen, wer denn jetzt hier Chef ist. Und als sie dann akzeptiert hat, dass wir heute mal dran sind mit Chef sein, hatten wir eine ganz, ganz tolle Wanderung. Und ich durfte die Anni, die wirklich das schon ganz lange macht und auch so eine der Eseldamen von Deutschland ist, um es mal so zu formulieren, durfte ich ganz viele Löcher in den Bauch fragen. Und sie hat auch gemeint, egal was ich für Fragen habe, ich kann sie immer anrufen. Und dass der Esel quasi so naturgetreu wie möglich dargestellt ist im Buch. Und das hat mich wirklich sehr gefreut. Also Esel, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn der Podcast mit Bücheresel schon bei uns anklopft, dann lasse ich mich nicht oft fragen. Dann geht's gleich los.
Verstehe, das war der göttliche Fingerzeig quasi. Ja, super. Also du hast mich jetzt noch neugieriger auf den Baden gemacht und ich werde in jedem Fall ein Auge drauf haben, wenn er dann rauskommt. Dann will ich ihn auf jeden Fall lesen, wenn es da einen Esel gibt. Das finde ich jetzt ganz süß. War super. Also es hat mich super gefreut und ich glaube auch unsere Hörerschaft ich hoffe, dass sich da auch viele was rausziehen konnten. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir für den tollen Dialog.